Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich möchte zum Anfang noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Danke, Herr, dass du sagst, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest. Herr, und wenn ich heute einfach rede, dann möchte ich bitten, dass wir nicht mich hören, sondern dass wir durch die Worte dich hören. Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und ihn anrührst. Herr, und ich bitte dich, dass du gegenwärtig bist und dass du alles zurückstehen lässt, was uns einfach hindert, ganz für dich da zu sein. Und bitte, gib auch, dass wir uns auf dein Wort ja, konzentrieren können, dass wir da folgen können. Und Herr, ich weiß, ich bin klein, aber du bist groß und Herr, deshalb bete ich, Herr, dass du redest und du uns anrührst. Amen. Die Andrea hat schon gesagt, wir haben eine Reihe von Gebeten. Und so bin ich heute auch dran in dieser Themenreihe. Und die Frage, die sich heute stellt, ist, sollen wir Zeichen fordern? Ich möchte es der Frage nachgehen an Gideon. Und jetzt möchte ich euch mal kurz noch schildern, in welcher Zeit das war, um das, was heute geht, in was für einer Zeit es war. Es ist die Zeit ungefähr 1200 Jahre vor Christus. Israel war in Ägypten für sehr lange Zeit und Mose hat ein Ägypten rausgeführt, sollte sie rausführen ins verheißene Land Kanaan. Mose hat sie aber rausführen können, nur aus Ägypten, aber weil er ungehorsam war, durfte er sie nicht hineinführen in das verheißene Land, sondern das hat dann Josua gemacht. Und in diesem verheißenen Land, in Kanaan, war dann eine Zeit, als Josua gestorben war, die ist in der Bibel beschrieben, Israel tat, was böse ist oder was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie in die Hand ihrer Feinde und dann haben sich Israel wieder darauf berufen oder sich erinnert an den Gott. Und sie haben sich erinnert hauptsächlich durch Männer und auch Frauen, die Gott in dieser Zeit gebraucht hat, dass er Recht spricht. Recht spricht durch sie und der sie durch diese Menschen, durch diese Richter wieder auf ihn hinweist. Das ist die Zeit der Richter. Und nach der Richterzeit wollte dann Israel auch einen König haben, wie die Völker drumherum. Und dann fängt die Zeit an mit den Königen. Saul, David, Salomon. Aber wir sind in der Zeit der Richter und ein Richter davon war der Gideon. Und Gideon lebte in der Zeit, als die Midianiter die Israeliten unter Druck setzten, ihnen oftmals auch die Ernte raubten und die Israeliten fürchteten sich so sehr, dass sie zum Teil sich in Höhlen zurückgezogen haben. Und in dieser Zeit berief Gott den Gideon. Aber bevor Gideon sich jetzt auflehnen wollte oder die Midianiter dann auch schlagen wollte, wie es Gott ihm gesagt hat, wollte er von Gott noch ein Zeichen haben, um sicherzugehen, dass er den Sieg davontragen wird. Und da habe ich euch was mitgebracht, und zwar, das ist ein Schaffell, in der Bibel lesen wir von Schafwolle, aber das soll einfach, anhand dem hat er um das Zeichen gebeten. Und ich lese euch jetzt den Abschnitt vor. Benjamin, du führst bitte nur den ersten Abschnitt dann ein. Also die Verse aus Richter 6, die Verse 36 bis 38. Da betete Gideon. Wie gesagt, bevor er das tun sollte, was Gott ihm gesagt hat, wollte er noch ein Zeichen. Und Gideon sagte zu Gott, wenn du Gott, sagte zu Gott, wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundum trocken ist, weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es zugesagt hast. Und genauso geschah es. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. Was glaubt ihr, was hat Gideon als nächstes getan? Also normal, genau, es hat er ein Zeichen gekriegt, sehr nachdrücklich. Jetzt würde man erwarten, jetzt hat er das bekommen, was er wollte. Jetzt sammelt er alle Israeliten und dann marschiert er los gegen die Midianiter. Aber dem war nicht so. Der Klaus hat es schon richtig erkannt. Und jetzt lesen wir noch die nächsten Verse, 39 bis 40. Da sagte Gideon zu Gott: Ich möchte nicht deinen Zorn erregen, wenn ich jetzt noch einmal eine Bitte ausspreche. Aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Bitte lass diesmal die Wolle trocken und mehr trocken sein, während der Boden vom Tau rundum nass ist. In der Nacht tat Gott, worum Gideon ihn gebeten hatte. Nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Soweit dieser Abschnitt. Und die Fragen, die sich vielleicht jetzt uns stellen, sollen wir wie Gideon Schafwolle auslegen? Und lehrt uns vielleicht dieser Abschnitt, dass es ein guter Gedanke ist, Gott um ein Zeichen zu bitten, als Zeichen einer Bestätigung, sei es für unsere Pläne oder auch um eine Entscheidung, wo wir denken, dass sie seinem Willen entspricht. Wie weit sollten wir diese Praxis von dem Wolleauslegen praktizieren? Und ist das Auslegen von Wolle nur für bestimmte Gelegenheiten oder sollten wir erwarten, dass Gott uns jeden Tag ein Zeichen gibt? Ist das Auslegen von Schafwolle der Beweis für einen reifen oder doch eher für einen unreifen Glauben? Wird der Glaube durch das Auslegen bekräftigt? Oder ist es vielleicht besser, Gott nicht um ein Zeichen zu bitten? Vielleicht gehen euch ja diese oder eine von diesen Fragen so durch den Kopf. Da möchte ich zunächst mal uns in Erinnerung rufen, ein Vers aus dem Neuen Testament, aus Römer 15, Vers 4. Da können wir lesen, dass schon vor langer Zeit aufgeschrieben ist, oder was aufgeschrieben worden ist, damit wir daraus lernen. Und so denke ich, ist auch diese Geschichte aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Und ich denke, auch dieser Abschnitt dient unserer Unterweisung. Und auch dieser Abschnitt ist ja ganz bewusst auch Teil von Gottes Wort von der Bibel. Und es gibt viele große Lektionen, wenn ihr mal selber nachlesen wollt, wo wir von Gideon lernen können. Aber mir geht es heute von dem Leben von Gideon wirklich um die Frage, können wir, sollen wir um Zeichen bitten oder diese fordern? Und wie verhält es sich mit dem Auslegen der Schafwolle? Bevor ich aber da näher auf Gideon eingehen möchte und mal vielleicht sein Glauben ein bisschen unter die Lupe nehmen, im Blick der Bibel, sollten wir doch uns in Erinnerung rufen, ein wichtiger Grundsatz oder einer der wichtigsten Grundsätze der Schriftauslegung. Die Erzählung ist immer der Didaktik unterworfen. Also die Erzählung ist immer der Didaktik unterworfen. Was meine ich da damit? Das heißt, die Berichte mit geschichtlichen Begebenheiten Also auch dieser Bericht von Gideon, der hier erwähnt wird, ist immer den Abschnitt in der Bibel unterworfen, wo es um klare Lehre geht. Das heißt, wir müssen immer unterscheiden zwischen dem, was passiert ist, und dem, was passieren sollte. Die Tatsache zum Beispiel, dass die Bibel uns sagt, dass Abraham bezüglich seiner Frau eine Lüge erzählt hat, das heißt ja nicht, dass wir lügen sollten. Ihr erinnert euch, Abraham, von dem wir vorher gesungen haben, der ist eben mit seiner Familie genau in das Land nach Ägypten gezogen. Und seine Frau, die Sarah, die war wunderschön. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich mit der nach Ägypten gehe und die feststellen, dass das meine Frau ist, dann werden sie mich bestimmt umbringen. Also hat er gesagt, so Frau, du gibst dich jetzt nicht als meine Frau aus, sondern als meine Schwester. Weil dann bleib ich am Leben. Und das Zweite, was er sich gedacht hat, haha, dann wird bestimmt der König mich dementsprechend auch noch hofieren, weil er sieht, Mensch, meine schöne Schwester und ich bin da verwandt, Bruder. Ha, aber diese Lüge, die kam später auf. Und seine Frau hat darunter gelitten. Und jetzt ist die Frage, kann man zum Beispiel da jetzt sagen, man darf lügen? Oder ist es gut, deshalb unsere Familienmitglieder in Gefahr zu bringen? Nun, an anderen Stellen, denke ich, ist es eindeutig, dass eben das nicht so ist, dass Gott nicht Lüge legitimiert. Und in solcher Kontext, denke ich, sollte man auch diese Geschichte lesen. Das, was wir lesen, ist was, was geschehen ist, aber vielleicht nicht unbedingt bedeutet es deshalb, dass wir das notwendigerweise auch geschehen sollte. Wir müssen, wie wir grundsätzlich in uns gut herunterhaben, tun, wenn wir den Abschnitt in den Kontext, in dem er passiert ist, einordnen. Und müssen uns fragen, ist es wirklich ein starker Glaube oder eher ein schwacher Glaube, der da Gideon zum Ausdruck bringt. Bringt uns also die Geschichte jetzt da dazu? Oder was bringt uns jetzt die Geschichte zum Ausdruck, was wir lernen sollten? Ich möchte die Geschichte vom Gideon jetzt in den anderen Zusammenhang auch der Bibel einordnen, wenn es um Zeichen geht. Und da kam mir in den Sinn ein Zeichen, zum Beispiel aus Jesus, ist einmal gefragt worden von den Pharisäern, dass es eigentlich schlecht ist, wenn man Zeichen fragt. Oder einmal, ihr erinnert euch an Thomas, nach seiner Auferstehung war Thomas nicht dabei, als die anderen Jünger Jesus gesehen haben. Und er konnte dann nicht glauben. Und sagte dann, erst wenn ich ihn sehe, dann werde ich glauben. Und Jesus erschien Thomas dann später und hat ihn seine Wunden berühren lassen. Und dann sagt Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich ist der, der mich nicht sieht und dennoch glaubt. Was sind also unsere Motive, wenn wir ein Zeichen von Gott fordern? Und es gibt auch verschiedene Motive, die wir da haben können. Und ich denke, ein Zeichen einzufordern für was Bestimmtes ist was anderes, wie ein Zeichen zu erbitten. Und gleichzeitig lehrt uns die Geschichte von Gideon auch, dass es manchmal kommt, dass wir ein Zeichen, dass wir zweifeln und Gott uns dann auch ein Zeichen gibt. Sei es bei Thomas die Handmale oder beim Gideon das mit dem Vlies. Aber generell, glaube ich, kann man als Daumenregel festhalten als Christen, dass wir im Glauben wandeln sollen und nicht durch Wollfliese oder durch Zeichen, die ein Wollfliesen tut. Und so denke ich, ist die Lehre schon, dass wir glauben sollen, auch ohne Zeichen. Und wenn wir die Geschichte von Gideon in diesem Kontext betrachten, dann wird uns klar, was das illustriert, was diese Geschichte, dieses Gebet von Gideon illustriert. Gideon handelt sicherlich nicht auf der Basis von einem starken Glauben, sondern vielmehr von einem unsicheren, schwachen Glauben. Weil die Geschichte hat ja eine Vorgeschichte. Gideon hat ja schon, wo Gott ihn berufen hatte, hat er gesagt, Gideon, ich werde mit dir sein. Und das hat ja der Gideon schon nicht glauben können, dass Gott mit ihm sein wird. Und dann ist er heimgegangen und hat sich ein Essen gemacht und hat gesagt, Gott, du wartest jetzt da, bis ich zurück bin. Er ist ja zurückgekommen und wollte das Essen auf einem Stein opfern. Und der Engel von Gott hat dann mit seinem Stab diesen Stein geschlagen und der Stein ist gebrannt, hat gebrannt und das Feuer auch verzehrt. Und Gideon wurde gewahr, dass es tatsächlich der Herr war, der zu ihm gesagt hat, ich will mit dir sein. Ich möchte durch dich das Israel aus der Hand der Midianiter befreien. Das wusste er ja schon. Und trotzdem wollte er nochmal ein Zeichen haben. Also welchen Beweis hat eigentlich Gideon noch gebraucht, um zu wissen, dass der Gott Israels mit ihm war und ihm einen vollständigen Sieg über die Midianiter geben wollte? Irgendwie kommt mir der Gideon an der Stelle bekannt vor. Ist es nicht auch öfters mal bei uns so, dass wir handeln wie Gideon? Wir bezweifeln die direkten Verheißungen, die Gott uns schwarz auf weiß gegeben hat. Wir lesen, was für mich persönlich zum Beispiel Römer 8, Vers 28, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das lesen wir schwarz auf weiß. Römer 8, 28. Nun, ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich arbeitslos war, da habe ich das gelesen. Aber geglaubt ist wieder was ganz anderes. Soll auch die Arbeitslosigkeit wirklich zum Guten dienen? Jetzt im Nachgang, wenn ich zurückschaue, ja, habe ich während der Arbeitslosigkeit oder die Arbeitslosigkeit hat dann auch mit dazu geführt, dass ich Freunde kennengelernt habe, wo die Freundschaft bis heute anhält. Und wenn ich die Arbeitslosigkeit nicht gewesen wäre, wäre mein Lebensweg sicherlich ganz anders verlaufen und ich wäre höchstwahrscheinlich heute nicht hier. Glauben wir das, was wir wirklich lesen? Und ein Punkt noch, vielleicht hast du auch schon mal so Wolle ausgelegt, aber und hast auch erfahren, dass Gott dann zu dir geredet hat. Aber heißt es dann, dass wir das immer wieder machen sollen? Ich glaube nicht, dass das eine Art ist, an der Gott Gefallen dran hat, dass wir in dieser Art und Weise in unserem Glauben wandeln sollen. Gott möchte, dass wir im Glauben wachsen, wo wir diese Zeichen nicht mehr nötig haben. Wo wir nicht mehr nötig haben, dass wir Schafwolle auslegen. Ich glaube, der Punkt ist nicht, dass die Geschichte uns lehrt, dass es falsch ist, Wolle auszulegen und dass es falsch ist, Gott um Zeichen zu bitten. Aber ich glaube, der Bericht von Gideon wird in der Schrift primär deshalb erwähnt, um uns zu zeigen, dass ein unsicherer, zweifelnder Glaube ist, der Zeichen begehrt. Und dass es gewöhnlich eher der ängstliche, unreife Glaube ist, der Schafwolle auslegt. Denn wenn Zeichen automatisch Glauben nach sich ziehen würde, hätte Gideon schon da, wo ihm Gott begegnet ist, mit dem Feuer und spätestens dann, als er das Vlies ausgelegt hat und er das Wasser auspressen konnte aus dem Vlies, hätte er nicht noch ein zweites Zeichen geraucht. Aber, und das ist auch eine ermunternde Lektion, die ich aus der Betrachtung von Gideon an der Geschichte erkenne, ist, dass Gott sogar unseren Mangel an Glauben toleriert und sein Wort trotzdem weiterführt. Und er kann uns sogar diese Zeichen, um die wir in unserem Glauben gebeten hat, geben, damit wir in unserem schwachen Glauben gestärkt werden. Gideon, sein Familienhintergrund war der, dass er gesagt hat, Mensch, ich bin der Jüngste in der Familie und ich bin sogar aus der schwächsten Sippe, aus dem Stamm Manasse, wo er herkommt. Vielleicht hat es Gideon an der Stelle aus seinem Hintergrund gebraucht, oder kann man das besser verstehen, warum er immer und immer wieder ein Zeichen benötigt hat. Gideon war kein Gigant vom Glauben. Und doch stellen wir fest, Gideon war kein Gigant vom Glauben, aber trotzdem war sein Glaube wehrhaft. Er hatte vielleicht nicht den Glauben so stark wie mancher Held aus dem Alten Testament, aber ich möchte betonen, er war nicht ohne Glauben. Als Gott Gideon berief, hat er ihm auch gesagt, du sollst den heidnischen Altar, den dein Vater gebaut hat, niederreißen. Das hat er getan. Er hat es bei Nacht getan, weil er Angst gehabt hat, die Leute sehen das dann und meint, das wollte er nicht. Aber wisst ihr was? Bei Tage hat er sich nicht getraut. Das Entscheidende an der Stelle ist, er hat es getan. Er hat getan, was Gott ihm aufgetragen hat zu tun. Ich glaube, der Glaube muss nicht tapfer sein, um echt zu sein. Und dann noch eins. Gideon wird viele, viele Jahre später im Hebräerbrief, als er geschrieben wurde, erwähnt. Hebräer 11, 32. Und er wird unter den Helden des Glaubens aufgeführt. Und es zeigt, dass der Glaube aus Gottes, oder dass die Tatsache unseres Glaubens letztendlich aus der Perspektive Gottes wichtiger ist als die Stärke unseres Glaubens. Dass wir glauben, ist wichtiger als die Stärke unseres Glaubens. Das nehme ich als Ermunterung für mich. Allerdings bedeutet es auch wiederum nicht, dass Gott seinen Stempel der Bestätigung auf das Auslegen von Schafwolle oder auf einen schwachen, furchtsamen Glauben setzt. Ich glaube auch, mit dem Auslegen von Schafwolle, von einem Schafvlies, sind auch manche Probleme verbunden. Ein Problem ist sicherlich, dass du niemals sicher werden kannst. Ausgelegt hat er es. Aber Gideon war sich noch nicht sicher. Er musste sich ein zweites Mal auslegen. Nehmen wir mal an, du bittest Gott um ein Zeichen vom Himmel, dass du eine bestimmte Reise, eine bestimmte Beziehung weiterverfolgen sollst. Und 3 Tage später würdest du eine Sternschnuppe sehen. Wow, sagst du. Das war's, das ist das Zeichen. Aber dann beginnst du vielleicht zu fragen, war das jetzt wirklich das Zeichen von Gott oder war das vielleicht nur Zufall? Was tust du dann? Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Gleiche tust wie Gideon, die ist groß. Du wirst die Grenzen in Bezug auf das Zeichen enger ziehen, um wirklich sicher zu sein. Und dann bittest du vielleicht, Herr, ich bin mir jetzt sicher. Lass mich deshalb bitte in den nächsten 48 Stunden 3 Sternschnuppen am nördlichen Himmel sehen, wenn meine Entscheidung dein Wille ist. Aber weißt du was? Du kannst nie genug Schafwolle auslegen, um 100% sicher zu sein. Und wo endet der Glaube und wo beginnt vielleicht die Manipulation von Gott? Und wenn wir die Grenzen immer weiter enger ziehen, führt das natürlich zu einem weiteren Problem. Das Auslegen von Schafwolle mag falsch sein. Aber es kommt sehr gefährlich nahe an das Versuchen des Herrn. Das ist ganz klar falsch, wenn wir ihn versuchen, den Herrn. Die Bibel sagt, dass es den Herrn zu versuchen, dass es Sünde ist, zum Beispiel im 5. Buch Mose. Wenn du meinst, du könntest die Autobahn überqueren und erwartest, dass kein Fahrzeug dich verletzt, weil Gott verheißen hat, dich zu beschützen. Ich glaube, dann sind wir genau da, an dem Punkt, wo wir dann Gott versuchen. Ich glaube, ein Christ, der wo Schafwolle auslegt und Gott um ein Zeichen bittet, versucht zwar nicht direkt Gott, aber wenn er anfängt, dass er den Zeichen, die er fordert, immer die Grenzen enger zu setzen, dann ist die Gefahr groß, dass er sich in diese Richtung bewegt. Wenn wir den Herrn bitten, lass uns das Telefon am Morgen klingeln, wenn du willst, dass ich diesen neuen Job annehmen soll oder an einen anderen Ort gehen soll. Ich glaube, dann haben wir Gott in Wirklichkeit eingesperrt in eine selbstgemachte Box. Wir haben Gott gezwungen, dass er sich unseren Bedingungen unterwirft. Seinen Willen nach unseren Bedingungen zu bestätigen. Und sind wir da nicht sehr schnell oder sehr nahe dran, Gott zu versuchen? Je enger wir die Grenzen ziehen, um Gottes Hand zu erzwingen, desto näher kommen wir dann an die Illustration mit der Autobahn. Wie viel besser ist es, die normalen Mittel, die Gott uns gegeben hat, zu benutzen, um Entscheidungen zu fällen? Als erstes ist sicherlich Gottes Wort, die Bibel, unsere Richtschnur. Dann hat er uns einen menschlichen Verstand gegeben. Und er hat auch uns die Möglichkeit gegeben, dass wir ihn bitten können. Fordern und bitten ist was anderes. Herr, zeig du mir, was du möchtest, dass wir tun. Und natürlich mit Menschen, mit Christen, die wir auch fragen können, wie wir uns entscheiden sollen und welcher Weg der richtige ist. Wir haben es gehört, die Gemeindewahl, die Vereinsmitglied oder der Vorstand vom Verein, der steht zur Wahl an. Nun war ich in der Vergangenheit und gehörst noch bis heute da dazu, zu diesem Kreis der Leitung. Und wir haben uns im Leitungsteam unterhalten, ob ich es machen soll. War für mich eine Frage. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich es machen, was das Richtige ist. Wir haben uns so ausgetauscht und es war letzten Dienstag, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Und da sagt der Werner dann so, vielleicht fast schon nebenbei, ganz am Schluss, ja, da muss ich einfach Gott zur Verfügung stellen. Das ist, was der Herr möchte. wusste ich alles, weiß ich. Aber doch, wo er es gesagt hat, hat es mich berührt. Und das ist für mich auch was, wie der Heilige Geist redet, wie wir ihn erkennen können, zur Verfügung stellen. Und aufgrund dessen hin habe ich gesagt, ja, ich stelle mich für die Wahl zur Verfügung. Und dann überlasse ich es Gott, überlasse ich es euch, ob ich gewählt war oder nicht. Und dann ist noch eine Frage, oder eins, was Gideon nicht hatte. Er hatte weder Gottes Wort, noch hatte er das, was ja, 1200 Jahre später passiert ist. Denn da hat Gott ein Zeichen gesetzt. Und wir können, und jetzt komme ich nochmal auf die Stelle in Matthäus zurück, zu den Pharisäern, Sadduzäern, als sie Jesus herausforderten, ihm ein Zeichen vom Himmel zu geben. Und er hat gesagt, ich gebe euch jetzt kein Zeichen, doch das einzigste Zeichen, das ich euch geben würde, ist das Zeichen des Propheten Jona. Das hat er ihnen geantwortet. Nun, was ist das Zeichen von Jona? Jona, wir erinnern uns, das ist der Mann, der 3 Tage im Bauch des Fisches war. Und die 3 Tage, die führen unwillkürlich zu der Zeit von Jesus Sterben auf Golgatha und seine Auferstehung. Und da sagt Jesus selber, und das ist das Zeichen, das ich euch gegeben habe, das ich euch gegeben habe. Und das Zeichen, das hängt bei uns an der Wand, das ist das Kreuz. Da hat er gezeigt, dass er uns unendlich liebt, dass er uns zu uns steht. Und er sagt, ich will mit dir sein. Ist das nicht das größte und stärkste Zeichen, das je gesetzt worden ist? Er möchte uns helfen auch, dass wir die richtigen Entscheidungen fällen. Er hat ein Interesse daran, dass es uns gut geht. Wir müssen nicht Fliese auslegen, Schafwolle auslegen, um uns wieder bei Gott in Erinnerung zu rufen. Er kennt uns, er weiß, was uns beschäftigt. Und er gibt uns die vollkommene Unterstützung, die wir brauchen, um im Glauben vorwärts zu gehen. Wir können seinen Verheißungen vertrauen. Jetzt zum Schluss möchte ich euch nochmal bitten, was fällt euch in dem Text noch auf? Eine Eigenart. Was wäre noch erwähnenswert? Was ist noch besonders an dem Text? Ich gebe zu, ich habe die vielleicht nicht die leichteste Übersetzung euch an die Wand geworfen. Keine Idee? Gut, dann möchte ich euch auf die Sprünge helfen. Was ich beeindruckend fand. Vielleicht findet ihr das ja nicht beeindruckend. Das kann ja sein. Und zwar, Vers 37, dann gib mir ein Zeichen, ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Was ist die Tenne? Okay, wir sind von Süddeutschland, nicht von Norddeutschland. Der Dachboden, andere Übersetzungen schreiben auch den Tennenboden. Aber ist der Boden, wo sie dann früher, sagen wir mal, das Getreide vom Stroh getrennt haben. Meistens ist es ein Lehmboden. Aber entscheidende Wort ist Dach. Da ist ein Dach drüber. Wäre es nicht schon Wunder genug, wenn ich dieses Wolle auslege im Freien und der Tau kommt drauf? Einmal auf die Wolle und drumherum trocken. nächste Mal Wolle trocken, außenrum nass. Wenn das im Freien passieren würde. Und jetzt passiert es über dem Dach. Wir hier hinten Tau. Es ist ein großer Gott, der so ein Wunder wirkt. Ich glaube, ja, Gott kann durch Zeichen reden. Aber wir sollen die Zeichen nicht herausfordern. Lass uns immer wieder auf das größte Zeichen setzen, das er gesetzt hat. Das Zeichen von Jona, wie es Jesus nannte, als er in die Welt gekommen ist, um für mich, für uns, für euch sein Leben zu lassen. Und er auferstanden ist, damit wir leben. Nicht nur einfach so leben, sondern leben in voller Genüge. Und dieser große Gott, der bewirkt, dass Tau unterm Dach eintritt, an bestimmten Punkten, dieser große Gott hat auch dieses Zeichen gesetzt. Soweit von meiner Seite. Ich möchte euch noch ein paar Augenblicke Zeit geben, über das Gedachte nachzudenken. Und dann lasst mich noch mit einem Gebet abschließen. Herr, ich danke dir, dass du ein lebendiger und großer Gott bist. Herr, und du hast dich schon so oft gezeigt als der, der Wunder machen kann. Herr, dein Wort, die Bibel ist voll davon. Wir lesen von Wunder und Herr, doch sind wir manchmal so wie Gideon, wir wünschen uns selber persönlich für uns ein Wunder. Und doch sehen wir auch an Gideon, dass Wunder allein noch nicht Glauben bewirkt. Herr, und deshalb bitte ich dich für uns. Lass uns glauben, deinem Wort. Lass uns an dich glauben. Herr, und danke, dass wir auch von Gideon lernen dürfen, dass die Stärke unseres Glaubens nicht das Wesentliche ist, sondern dass wir nach unserem Glauben handeln. Herr, und da bitte ich dich darum, dass du uns da Kraft dazu gibst, Motivation dazu gibst, und dass wir uns da immer wieder neu von dir herausfordern lassen. Dir sei Lob, Herr, und dir sei Ehre. Amen.